Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Wir haben zu Beginn dieses Jahres schon mal eine Folge dem Thema Bauzeit gewidmet. Da ging es allerdings mal ganz allgemein um ein paar Begrifflichkeiten. Wir haben uns mit der Thematik der Behinderung befasst, wie sie in § 6 Absatz 1 der VOBB definiert ist, und haben uns auch mal allgemein ein paar Gedanken gemacht zum Thema Ausführungsfristen. Was passiert eigentlich da, wenn eine Behinderung festgestellt wird oder wenn sich ein Auftragnehmer in seiner Ausführung behindert fühlt, und sind über ein paar Themen mal so ganz grob hinweggegangen, um einfach mal einzuleiten in dieses Thema. Und wir haben ja vor, in diesem Jahr öfter mal uns auch mit dem Thema Bauzeit etwas vertiefter zu befassen. Und heute wollen wir uns mal mit den Folgen der Bauzeitverlängerung genauer beschäftigen. Man kann ganz allgemein sagen, eine Folge von Bauzeitverlängerung kann ein Anspruch auf Geld sein oder ein Anspruch oder zumindest eine Verlängerung der Zeit. Ob der Begriff Anspruch passt, da kann man drüber streiten. Also es geht entweder um Geld oder um Zeit, um es mal kurz zu sagen. Und wir wollen uns heute mal mit dem zeitlichen Aspekt befassen, sprich mit der Frage, was passiert eigentlich mit den Ausführungsfristen, mit der Zeit, die ich für den Bauvertrag vorgesehen habe, dann, wenn es zu Störungen und vor allen Dingen eben zu Behinderungen kommt. Thorsten, was würdest du so ganz grob zu Beginn sagen, was ist die typische Auswirkung in zeitlicher Hinsicht, wenn es zu Behinderungen kommt?
Also wenn man es ganz einfach macht, führen die meisten Behinderungen letztlich dazu, dass sich die Fristen hinten raus verlängern. Das kann man zwar jetzt nicht pauschal sagen, dass jede Behinderung immer zu einer Verlängerung führt. Also ganz einfach gesagt, wenn eine Baufirma einen Mangel produziert, der rückgebaut werden muss und dann natürlich dadurch alles länger dauert, dann gibt es natürlich auch keine Zeit obendrauf, die dann ja einen Verzug verhindert. Im Endeffekt muss eine Baufirma, die dann ja da Probleme verursacht, das wieder reinholen. Aber bei den meisten Störungen, die irgendwie auftreten können, ist dann die Zeitfolge gegeben. Und wir werden es uns gleich, glaube ich, noch im Detail anschauen. Aber ich glaube, der wichtigste Begriff, der am Schluss dann immer im Raum steht, ist das unabwendbare Ereignis oder der unabwendbare Umstand, der so, sage ich mal, der unterste Level ist, ab dem es zusätzlich Zeit gibt. Und da kann man schon ganz verkürzt sagen, immer dann, wenn es auf den Auftraggeber zurückgeht oder wenn keiner was dafür kann, dann gibt es halt schon mal schnell einen Zeitanspruch. Aber das ist jetzt schon mal im Schweinsgalopp vielleicht zum Ende gesprungen. Das ist natürlich im Einzelfall deutlich komplexer, wo man dann gucken muss. Und zweiter Aspekt, der auch noch wichtig wird, nicht immer dann, wenn es Zeit gibt, gibt es ja auch genau so viel Zeit, wie sich die Firma vorstellt, sondern auch über den Umstand, wie viel Zeit obendrauf kommt, kann man ja wundervoll streiten, denn es macht doch einen erheblichen Unterschied, ob es jetzt einen Tag oder eine Woche obendrauf gibt.
Jetzt gibt es ja zum Glück ein paar Regelungen zu diesem Thema in der VOBB. Ich habe vorhin schon mal eine wichtige Regelung erwähnt, nämlich den § 6 der VOBB. Und da findet man zum Thema Ausführungsfristen ja im Grunde zwei Absätze. Das ist zum einen der § 6 Absatz 2. Das ist der, den wir uns vielleicht gleich mal etwas genauer nochmal anschauen wollen, wo es eben um die Frage geht, wann werden eigentlich Ausführungsfristen verlängert? Also was sind die Voraussetzungen dafür, dass sich Ausführungsfristen verlängern? Du hast gerade schon den Begriff der unabwendbaren Umstände verwendet, der da eine Rolle spielt. Und ich habe immer, als ich damals noch Schulungen gehalten habe für Referendare, gesagt, schreibt euch gleich neben den Absatz 2 noch den Absatz 4 daneben. Denn der Absatz 4, der sagt dann, wie diese Fristverlängerung berechnet wird. Wobei rechnen klingt jetzt schon sehr exakt. Ich würde eher sagen, wie die Fristverlängerung so ermittelt oder abgeschätzt wird. Vielleicht würden wir uns mit den beiden Paragraphen heute mal genauer befassen. Ich denke, wir sollten beginnen nochmal mit dem Absatz 2. Und da ist die erste Regelung die eben lautet, Ausführungsfristen werden verlängert, soweit die Behinderung verursacht ist durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers. Was sind das typischerweise für Umstände, Roman? Was würde dir da spontan einfallen oder was kennst du auch selbst aus der Praxis?
Das sind ganz klar alle Dinge, auf die der Auftraggeber eben einen Einfluss nehmen konnte, wo der Auftraggeber, ich sag's mal ganz untechnisch, ohne dass ich jetzt Verschulden im rechtlichen Sinne meine, etwas dafür kann. Also sprich eine Ursache gesetzt hat oder jedenfalls einen Einfluss darauf hatte. Da denke ich beispielsweise an Planläufe. Ist ganz klassischer Fall, wenn nicht rechtzeitig die Pläne vorliegen, dann kann natürlich der Auftragnehmer nicht arbeiten. Ich denke, es ist inzwischen auch geklärt, dass darunter auch die Vorunternehmer fallen. Also sprich, wenn ich ein Auftraggeber bin, der gewerkeweise ausschreibt und ich ein Vorgewerk nicht rechtzeitig fertigstelle, beziehungsweise nicht in meiner Verantwortung dafür sorge, dass es fertiggestellt wird, dann ist ein Folgegewerk sicherlich dadurch behindert und dieser Umstand stammt aus meinem Risikobereich, nicht aus der Allgemeinheit. Das fällt nicht vom Himmel, das ist nicht irgendetwas, was keinem zuzuordnen ist, sondern ist meine Risikosphäre. Ich denke, das sind die zwei großen Fallgruppen, die da eine Rolle spielen. Zum einen nicht fertig werdende Planungen und zum anderen der Ausfall, die Verzögerung des Vorgewerks.
Dann schauen wir vielleicht kurz mal noch in den Buchstaben B. Den haben wir letztes Mal auch schon in unserer Folge kurz angesprochen. Hat jetzt nicht so die wahnsinnige Praxisrelevanz. Da geht es halt um Streik oder um eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeordnete Aussperrung im Betrieb des Auftragnehmers oder in einem unmittelbar für ihn arbeitenden Betrieb. Und da, Thorsten, nähern wir uns eigentlich schon wieder dem Begriff des unabwendbaren Umstands. Eigentlich ist das ja nichts anderes, oder würdest du das anders sehen?
Also im Kern ja. Man könnte jetzt vielleicht noch philosophisch drüber nachdenken, dass ein Arbeitgeber einen Streik abwenden könnte, wenn er denn seine Mitarbeiter einfach vernünftig bezahlen würde. Aber das sind wir jetzt sehr philosophisch unterwegs. Es ist halt einfach an der Stelle ein Einzelfall geregelt, bei dem es vielleicht Sinn macht, weil keine der Parteien so richtig Einfluss drauf hat. Im Wesentlichen wird es unter das unabwendbare Ereignis fallen. Und ich glaube, das Wichtigste, was du gesagt hast, das ist eher ein akademisches Thema. Also seitdem ich mich jetzt mit Baurecht beschäftige, hatte ich noch keinen einzigen Fall, in dem es mal drauf ankam. Also mich wundert sogar immer, dass es den Fall eigentlich so selten gibt, weil gerade auch Lieferanten und Subunternehmer mit betroffen wären. Aber ich habe es noch nie erlebt. Ich weiß nicht, Roman, hattest du schon mal einen Fall dazu?
Nicht einen einzigen. Also da bin ich auch immer ganz ganz verblüfft. Aber offensichtlich wird in der Bauwirtschaft jedenfalls bei unseren Auftragnehmern niemals gestreikt. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir gewerkeweise vergeben und den kleinen Mittelstand haben, wo weniger gewerkschaftliche Organisation herrscht.
Ich glaube, mehr müssen wir zu Buchstaben B nicht sagen. Gehen wir doch gleich in den Buchstaben C hinein, weil der ist dann doch wieder etwas relevanter. Da geht es jetzt tatsächlich um höhere Gewalt oder, und jetzt kommen wir eben wieder zu diesem Begriff, oder um andere für den Auftragnehmer unabwendbare Umstände. Das ist jetzt was, Thorsten, das glaube ich kommt schon öfter in der Praxis vor.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Fall eigentlich. Also die höhere Gewalt, also das überraschende Ereignis, mit dem keiner rechnen kann, Krieg, erhebliche Unwettereinflüsse, wobei da kommt ja dann noch eine Sonderregelung. Das gibt es. Vielleicht, wenn man es in die aktuelle Zeit sieht, sogar leider wieder wahrscheinlicher. Aber solche Umstände sind halt mal da, auf die man reagieren muss. Aber auch wenn ich jetzt Schulungen halte, ich lenke den Blick immer gleich weg von der höheren Gewalt. Und eigentlich beschäftige ich mich mit A und B auch nicht so wirklich. Ich habe es ja zu Beginn schon angedeutet. Denn am Ende kommt es eigentlich immer nur auf den unabwendbaren Umstand an. Denn das ist so das geringste Maß, ab dem eine Zeitverlängerung stattfindet. Und ich sage jetzt mal, im Ergebnis ist es danach vielleicht für eine Klausur interessant, ob es jetzt der Risikobereich des Auftraggebers war, ob es höhere Gewalt war oder ob es nur unabwendbar war. Aber jedenfalls, wenn es unabwendbar war für den Auftragnehmer, dann bin ich beim Zeitanspruch. Und deswegen ist das aus meiner Sicht der wichtigste Buchstabe an der Stelle, weil an der Stelle prüft man in der Praxis.
Nochmal kurz einen Schritt zurück. Wir haben das eingangs gar nicht so sehr erwähnt. Den Anspruch auf Zeit oder diese Zeitverlängerung, das ist ja was, was der Auftragnehmer eigentlich möchte. Er möchte ja sagen, ich habe jetzt mehr Zeit, um eben nicht in Verzug zu geraten. Das ist ein Wunsch, den der Auftragnehmer äußert. Und er muss eben vortragen dann, was zu einer Ausführungsfristverlängerung geführt haben könnte. Das bedeutet, diese Dinge, die da drinstehen in Absatz 2, die sind im Grunde vom Auftragnehmer nachzuweisen oder zu belegen. Das bedeutet, er muss nachweisen, es war unabwendbar. Das heißt, für mich, aber auch für alle anderen Beteiligten war das nicht steuerbar. Das war ein Einfluss, der von außen kam. Und der berechtigt jetzt mich als Auftragnehmer zu sagen, ich darf mir mehr Zeit lassen. Das ist doch eigentlich der Kern dieser Regelung, Roman, oder? Du würdest mir so zustimmen.
Richtig, das ist genau der Witz. Der Auftragnehmer gerät ja sonst durch solche Umstände unter Zeitdruck. Und es geht darum, diesen Zeitdruck abzumildern, wenn diese Umstände solche sind, die eben für ihn unabwendbar sind. Also etwas, was er nicht hat steuern können, was er auch durch die gebotene Sorgfalt nicht hätte abwenden können, soll ihm nicht zur Last fallen. Unabhängig von finanziellen Fragen soll er damit erst einmal mehr Zeit bekommen. Das ist, glaube ich, die Idee bei dieser Regelung, hier ein Risiko zu verteilen. Und spannend ist natürlich das Risiko, für das keiner was kann. Es ist völlig klar, dass das Risiko, das der Auftragnehmer selbst verursacht, nicht zu einer Verlängerung führt. Es ist auch klar, dass das Risiko aus der Sphäre des Auftraggebers selbstverständlich zu einer Verlängerung führt. Und der spannende Fall ist eben das Risiko, wenn es sich realisiert, für das keiner der beiden etwas kann. Dass das, ich sag mal, in manchen Fällen buchstäblich vom Himmel fällt. Thorsten, du hast es ja schon erwähnt, mit der Witterung. Wobei wir da ja nochmal die Sonderregelung in der Nummer 2 haben, dass die Witterungseinflüsse, mit denen gerechnet werden muss während der Ausführungszeit, also alles, was vorhersehbar war, dass die nicht als Behinderung gelten. Und das sage ich jetzt mal, das sind Starkregenereignisse im Frühling und im Herbst. Das sind in der Regel auch Gewitterschauer, auch mal Hagelschauer, die im Sommer stattfinden. Das ist Schneefall im Winter, das ist Frost im Winter, vielleicht auch Frost mal im Spätherbst. Das sind alles so Dinge, die mögen nicht an jedem Herbsttag vorkommen oder an jedem Sommertag, sind aber deshalb schon welche, mit denen gerechnet werden muss. Und ich glaube, da steckt ganz viel Streitpotenzial drin, meiner Erfahrung nach. Da werden dann schnell irgendwelche Tabellenwerte und irgendwelche Zahlen rausgezogen, was wahrscheinlich und unwahrscheinlich ist und wie häufig etwas vorkommt. Ich glaube aber, auf die reine Häufigkeit kommt es nicht an. Es kommt darauf an, ob damit gerechnet werden musste. Und auch etwas, was nur alle paar Jahre stattfindet, ich sag mal Tischtennisball, große Hagelschauer, ist etwas, was nicht ausgeschlossen ist und was, glaube ich, zunehmend wahrscheinlicher wird, dass man damit rechnen muss, dass Unwetterzellen im Sommer über die Baustellen ziehen oder dass wir auch mal stärkere Sturmereignisse im Herbst haben.
Oder die Überschwemmung oder vielleicht auch Waldbrände, die sich ausbreiten und die Baustelle beeinflussen. All das wird natürlich möglicherweise zunehmend leider zu eher erwartbaren Dingen werden. Das heißt, da ist eine gewisse Entwicklung drin. Haben wir auch in unserer Folge zu Jahresbeginn ja schon ein bisschen besprochen. Jetzt würde ich ganz gern mal eher etwas konkreter werden und wirklich mal die Frage aufwerfen. Okay, wir wissen jetzt, was die Frist verlängert, aber wie wird die Frist verlängert? Das heißt, wie lange? Wie ist jetzt eigentlich die Berechnung? Und was muss ich jetzt tun, um hier konkret sagen zu können, dieses Ereignis hat die Ausführungsfrist um so und so viele Tage oder vielleicht sogar Wochen verlängert? Wie geht man da vor? Ich stelle mir jetzt so ein 18-2-Verfahren zum Beispiel vor. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen. Und man redet darüber, was ist jetzt genau wie passiert und wie wirkt sich's aus? Wie geht man da üblicherweise vor?
Gut, man muss erstmal ausgehen von den Vertragsfristen, die im Idealfall oder eigentlich typischerweise schriftlich vereinbart sind. Das heißt, ich habe einen Baubeginn, ich habe ein Bauende. Jetzt gibt es die große Diskussion, habe ich den Punkt während der Baumaßnahme oder habe ich es im Nachgang? Also das ist bei Bauzeit auch immer eine ganz große Unterscheidung, wann ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Als Baufirma, als Bauleiter will ich natürlich auf der Baustelle am besten schnell Klarheit, wenn es eine Behinderung gibt. Welche Auswirkungen hat sie? Kann ich meine Fristen fortschreiben, auch wenn sich das 6.2 natürlich automatisch neue Fristen gibt. Du hast es vorhin angesprochen, Anspruch ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil 6.2 ein Automatismus ist. Es gibt automatisch eine neue Frist, aber das Problem an dieser neuen Frist ist, dass keiner wirklich weiß, wo sie liegt. Die steht zwar objektiv fest, aber Auftraggeber und Auftragnehmer haben vielleicht eine andere Vorstellung, wo diese Frist gelandet sein dürfte. Und darüber muss man sich verständigen. Und es ist für beide Parteien interessant, neue feste Termine zu haben, an denen man sich orientieren kann. Bis wann muss ich fertig werden? Ab wann bin ich in Verzug? Wann kann mein Nutzer in sein Gebäude? Wann kann ich in mein Gebäude? Und so weiter. Und in dieser Situation ist es dann häufig schwierig, weil beide Parteien gewissermaßen in eine Glaskugel gucken müssen. Das heißt, ich habe jetzt eine Behinderung, ich habe eine Störung. Ich weiß, was, ja, welche Probleme ich habe, aber ich weiß nicht, wie die Lösung aussieht. Oder ich weiß es vielleicht nicht. Ich kann es manchmal abschätzen, dann kann ich hochrechnen, wo werde ich landen. Aber es ist für beide Seiten eine gewisse Unsicherheit. Wenn ich dagegen nach der Baumaßnahme rückblickend drauf gucke und sage, ich bin jetzt einfach fertig geworden, sprich, ich habe eine Bauzeit soll, wie sie im Vertrag war, und dann später eine Bauzeit ist, also ich habe irgendwann angefangen, ich bin irgendwann fertig geworden, dann kann ich natürlich real und hypothetisch vergleichen. Nur geht dann natürlich die Diskussion los, hat sich ja diese Zeit wirklich nur deswegen verlängert, wegen dem Umstand, den wir gerade diskutieren, oder gab es vielleicht noch andere Einflussfaktoren? Also juristisch gesprochen, ist die Kausalkette geschlossen oder das schöne Wort bei der Bauzeit, ist der kritische Weg wirklich betroffen gewesen oder hatte ich noch Abweichungen? Und da steckt dann wieder anderes Streitpotenzial drin. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, einfach wird es nie. Ich habe halt nur während der Baumaßnahme und nach der Baumaßnahme andere Streitpunkte, über die ich diskutieren kann. Aber letztlich muss ich mich von den Vertragsfristen und den tatsächlichen Umständen aus eben zu einem neuen Ergebnis hangeln, wo dann die Frist steht. Und ja, wir können uns da gleich den 6 Absatz 4 mal angucken. Juristisch klingt das alles super einfach. Als Juristen tun wir uns da auch leicht, weil wir können erklären, wie es funktioniert. Aber die Tücken stecken dann eher in den technischen Details.
Dann lese ich den mal kurz vor. Absatz 4. Die Fristverlängerung wird berechnet nach der Dauer der Behinderung mit einem Zuschlag für die Wiederaufnahme der Arbeiten und die etwaige Verschiebung in eine ungünstigere Jahreszeit. Klingt, wie du schon gesagt hast, jetzt erstmal ganz simpel. Aber dann sind wir schon beim ersten großen Thema, nämlich der Dauer der Behinderung. Wann genau hat sie angefangen? Wann hat sie aufgehört? Ist doch eigentlich ganz einfach, Roman, oder?
Naja, ich würde es auch erstmal so profan betrachten. Irgendwann einmal findet das Ereignis statt, das mich daran hindert, weiterzubauen. Und irgendwann hört das auf. Idealerweise in einer perfekten Welt ist das dokumentiert. Das lese ich im Bautagebuch nach. Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt sage ich mal, das Vorgewerk kommt nicht. Irgendwann kommt es doch. Dann ist es fertig. Und dann habe ich doch einen Zeitraum zwischen dem Sollbaubeginn und jetzt der Ist-Baufreiheit. Und das ist doch die Dauer der Behinderung, wenn wir so wunderbar dokumentiert haben. In der Praxis scheitert das natürlich an ganz vielen Details, dass wir gar keine so scharfen Behinderungen haben, dass sich das auch überlagert mit der Pflicht, gegebenenfalls umzudisponieren nach § 6 Absatz 3 Satz 1. Das heißt, mein vielleicht gestörter Folgeauftragnehmer, der geht dann in einem anderen Stockwerk erstmal los und dann ist die Behinderung ja erst einmal abgestellt, wenn er das Stockwerk gewechselt hat. Aber womöglich hat er irgendwelche Effizienzverluste und womöglich hat er irgendwelche anderen Effekte, die dazu führen, dass die Behinderung nicht ganz abgestellt ist, weil er nicht so arbeitet, wie er es ursprünglich vorhatte. Also dieses rein serielle, wie es vielleicht der 6 Absatz 4 vorsieht, den Fall haben wir eigentlich selten. Und selbst wenn wir den hätten, geht ja dann die Diskussion los über den Zuschlag zur Wiederaufnahme der Arbeiten. Denn erst einmal, davon geht die VOB ja aus, hört er auf zu arbeiten. Und dann dauert es natürlich wieder, bis er wieder anfängt. Und da kann man auch vortrefflich drüber streiten, wie lang er denn brauchen darf, um wieder anzufangen. Wenn ich jetzt als Jurist auch wieder § 6 Absatz 3 lese, naja, das ist ganz einfach, steht im Satz 2. Sobald die hindernden Umstände wegfallen, hat er ohne weiteres und unverzüglich die Arbeiten wieder aufzunehmen. Ist doch kein Problem. Also quasi daneben stehen und warten, dass das Wetter wieder gut wird. Welche Praxiserfahrungen kannst du da ergänzen, Thorsten?
Ja, meine Praxiserfahrungen teilen sich mit deinen. Das Hauptproblem, glaube ich, beim Absatz 4 ist, dass man dort beim Schreiben den klassischen Stillstand vor Augen hatte. Also sprich, die Arbeiten werden komplett eingestellt. Dann habe ich eine Behinderung, die dauert in der Zeit, wird einfach nichts gearbeitet. Weil nicht gearbeitet wird, ist auch keiner mehr auf der Baustelle. Nachdem die Behinderung wegfällt, müssen alle wieder zurück auf die Baustelle kommen. Die Baustelle muss in Teilen wieder neu eingerichtet werden. Man muss sich erstmal wieder finden und dann geht's richtig los. Aber wie du es gerade schön dargestellt hast, diesen Fall gibt's natürlich auch ab und zu, aber es ist nicht der Hauptfall. Der Hauptfall ist, dass an irgendeiner Stelle nicht gearbeitet werden kann, dass nicht genau so gearbeitet werden kann, wie man sich's vorgestellt hat. aber natürlich auf andere Art und Weise, an einer anderen Stelle, mit anderen Leuten. Und wir reden dann immer über irgendwelche Effizienzprobleme, über Schwierigkeiten. Und dann wird es auch schwierig, diese zeitliche Behinderung zu greifen. Denn dann geht es nicht nur darum, dass ich einfach sage, ich hatte eine Behinderung, die hat mich hier auf der Baustelle beeinträchtigt für 12 Tage und ich bekomme 12 Tage hinten drauf, sondern ich muss mir dann die Frage stellen, diese 12-tägige Beeinträchtigung hat denknotwendig technisch zu mehr notwendiger Zeit geführt, aber ob die Zeit dann 2 Tage, 3 Tage oder 4 Tage waren, da sind wir Juristen dann eigentlich in der Beurteilung nahezu raus. Da ist dann ein Baupraktiker gefragt, der sagen kann, okay, die Handgriffe, die jetzt mehr nötig sind oder was auch immer, die nehmen die und die Zeit in Anspruch. Und deswegen ist es an der Stelle in der Praxis sehr, sehr ja, streitanfällig oder man hat einen sehr großen Diskussionsspielraum, in dem man sich da bewegen kann. Und das ist das, was die Bauzeitfälle häufig dann auch ausmacht.
Insbesondere, weil es sich in der Regel verbietet, irgendwelche pauschalen Verlängerungen anzunehmen. Man muss immer konkret auf diese Baumaßnahme schauen. Wie hat sich welche Behinderung konkret ausgewirkt? Weil natürlich kann ich in irgendwelche Fachbücher reinschauen und sagen, ja, in der Regel ist damit zu rechnen, dass eine Behinderung in dem und dem Gewerk dazu führt, dass es vielleicht jetzt sich um so und so viele Tage oder Wochen verschiebt oder was auch immer. Es gibt sogar Ausführungen, da kann man mehr oder weniger minütlich nachlesen, wie wirkt sich das aus. Aber das sind halt nun mal Hochrechnungen, das sind vielleicht statistische Werte, aber es sind nicht die konkreten Werte. Also das macht es nochmal komplizierter. Ich muss konkret anhand des tatsächlich betroffenen Bauablaufs diese Verzögerungen eben irgendwo belegen können. Und du hast es gesagt, da sind wir Juristen in der Regel dann raus. Da brauchen wir eigentlich Fachleute, Architekten, Ingenieure, vielleicht auch Gutachter, die sich genau mit diesem Thema befassen und die dann da eben eine Lösung finden müssen, wenn man es so genau machen möchte. Manchmal kann man sich auch vielleicht einigen, dass man eben sagt, man verständigt sich darauf, dass jetzt hier die Verlängerung so und so angenommen wird. Ich muss ja nicht immer das Haar genau nach Gesetzeswortlaut machen, ich kann mich ja auch verständigen. Ist vielleicht manchmal auch der günstigere Weg für alle Beteiligten, weil es einfach schneller geht und auch nicht so viel kostet unterm Strich. Ja, und die Wiederaufnahmezeit richtet sich letzten Endes dann auch wieder nach dem Einzelfall. Also wenn ich jetzt eine komplette Baumannschaft abziehen muss, die woanders auf einer Baustelle arbeitet und dann komplett erst wieder anrücken muss, um fortzusetzen, wenn dann dieser Stillstand, der eigentlich hinter Paragraph 6 Absatz 4 steht, zu Ende ist, dauert es natürlich länger. Also wenn ich jetzt sage, ich habe die Arbeiter im Stockwerk 2 Grad arbeiten und hole sie wieder ins Stockwerk 1 runter, weil es dann da weitergehen kann. Also auch das ist eigentlich auch eine Einzelfallfrage, die ich halt je nach Bauablauf konkret beantworten muss.
Auf jeden Fall. Ich denke, das hängt davon ab, welches Gerät auf der Baustelle ist und wie lange zu dem Zeitpunkt, wenn die Behinderung eintritt, denn prognostiziert wird, wie die Dauer ist. Also vielleicht ein ganz einfaches Beispiel. Ich werde, wenn ich irgendein Arbeitsgerät habe, um Bauteile durch eine Rohbauöffnung im ersten oder zweiten Stock ins Gebäude einzubringen, werde ich das Gerät nicht stehen lassen, wenn sich abzeichnet, dass ich mehrwöchig nicht werde arbeiten können, weil ich natürlich Miete zahle. Das ist unwirtschaftlich. Also gebe ich das zurück an meinen Vermieter. Dann wird es aber womöglich ein paar Tage dauern, bis ich das wieder auf die Baustelle bringen kann. Das ist sicherlich dann eine angemessene Zeit. Wenn es nur darum geht, irgendwelche Werkzeuge aus dem Container zu holen, das sind 2 Stunden, bis ich dann wieder im Raum komplett meine Ausrüstung stehen habe. Das heißt, man muss es da wirklich im Einzelfall sich anschauen. Es hängt von den Geräten ab und es hängt von der Prognose ab, wie lang diese Behinderung dauern wird.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle ist auch noch, wo es oft Streit gibt, wenn Firmen ihre Mitarbeiter auf andere Baustellen bringen, dann kommt ja oft das Argument so, ja, die sind jetzt einfach woanders, die schließen die Arbeiten ab und kommen dann zurück, wenn es passt. Und Roman, du hast ja vorhin schon die Vorschrift 6 Absatz 3 kurz vorgelesen und das ist ein wichtiger Punkt. Sobald die Behinderung weg ist, muss ein Auftragnehmer unsere Baustelle wieder besetzen, egal wie er die anderen eingesetzt hat. Dass er natürlich ein bisschen braucht, die eigene Baustelle wieder einzurichten, das ist klar, aber dazu gehört nicht, Arbeiten auf einer anderen angefangenen Baustelle abzuschließen. Und was ich Auftraggebern an der Stelle nur raten kann, ist eine offene Kommunikation. Also es gibt manchmal die Fragestellung, muss ich denn meinem Auftragnehmer alles mitteilen, was ich weiß? Da ist die Antwort, nein, musst du nicht. Aber wenn du es nicht machst, ist es ziemlich dämlich. Weil du sollst den Auftragnehmer informiert halten, dass der eben weiß, die Baustelle steht jetzt 2 Wochen nicht zur Verfügung. kommen wir dann vielleicht bei den Geldansprüchen mal dazu. Da ist es dann sinnvoll, weil der Auftragnehmer in die Lage versetzt wird, seine Leute sinnvoll einzusetzen. Und wenn ich weiß, meine Behinderung wird nächste Woche wegfallen, dann sage ich halt heute schon Bescheid, weil dann wird der Auftragnehmer nicht so viel Anlaufzeit brauchen, im Zweifel gar keine, weil er kann dann in einer Woche Gewehr bei Fuß stehen. Wenn ich ihm aber am Freitagnachmittag sage, dass es Montag früh wieder losgeht, ja, dann kann ich frühestens ab Dienstag, Mittwoch mit neuen Arbeiten rechnen. Und deswegen ist an der Stelle auch Kommunikation für beide Seiten Gold wert, weil ich glaube, das kann man auch pauschal sagen, diese Störungen kosten dann auf beiden Seiten Nerven und Geld und das kann man sich gegenseitig erleichtern, indem man da an der Stelle einfach gut kommuniziert.
Kann ich nur bestätigen, habe ich einen hervorragenden Fall auch in meiner Praxis erlebt, der mir da immer wieder präsent ist. Da hatten wir Maßnahmen für einen Rohbau, die in den Winter gekommen sind, was dazu geführt hat, dass wir erst einmal mindestens bis zur frostfreien Zeit, bis Februar, März herum, weiterarbeiten konnten. Und wir sind sehr, sehr gut damit gefahren. Wir haben sofort im November rausgeschrieben, vor März wird's nichts. Und wir melden uns Anfang März, dass wir was Genaueres absehen können. Und wir hatten überhaupt keine Scherereien. Wir hatten übrigens auch nicht mal Bauzeitansprüche, die erhoben wurden.
Das Thema kritischer Weg und wie wirkt sich was auf die Bauzeit aus, wird uns auch bei den anderen Ansprüchen weiterhin befassen. Wir werden uns, wie gesagt, auch noch mit den Geldansprüchen mal genauer beschäftigen und vielleicht auch noch mal etwas genauer auf diesen Begriff des kritischen Wegs schauen. Auch das, glaube ich, ist eine spannende Thematik, die wir uns mal genauer unter die Lupe nehmen wollen. Für heute war es das jedenfalls. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp Sprachnachricht an 089 21 555 882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.